Aufgeschnappt, der Podcast von Der Hund.
Hallo und herzlich willkommen im Der Hund-Podcast, Katja Frei.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Freue mich total, dass du dabei bist. Gleich noch ein paar Worte zu dir. Vorab erstmal das Thema, um das es gehen soll. Ihr habt eine sehr, sehr coole Weiterbildungsmethode für Hundetrainer entwickelt, die da heißt der Trainingsspezialist. Und das klingt schon ganz verheißungsvoll und ich bin total gespannt, wenn wir da heute ein bisschen mehr dazu erfahren. Katja, du selber bist Tierärztin und noch viele andere Sachen.
Ja, genau, ich bin Tierärztin, ich habe in Gießen studiert und habe mich dann auf Pferde spezialisiert, Pferdeosteopathie, habe nebenher den berühmten schwierigen Hund gehabt, mit dem man dann zum Training kommt und bin so ins Tiertraining eingestiegen und mache das inzwischen hauptberuflich. Also ich habe die normale Tiermedizin und die Pferdeosteo aufgehört, einfach weil es so viel zu tun gab und ich mich entscheiden musste, auch noch Kinder bekommen habe und auch Zeit für die haben wollte und mache jetzt hauptberuflich den Trainingsspezialisten. Genau.
Wie kam es dazu? Also du machst es ja mit einem Team zusammen und auch die Bezeichnung finde ich so super spannend. Also wo kam die Motivation her zu sagen, da muss noch mal so eine spezielle Weiterbildung her, weil?
Die Geschichte dazu ist, dass das für einen Berufsverband gewesen ist, die sagten, wir wollen gerne Spezialisierungen anbieten, tatsächlich. Und da wurden wir angefragt, damals Viviane Themi und ich, ob wir das zusammen machen wollen. Und da haben wir gesagt, das machen wir, bieten, also stellen was zusammen für Spezialisierung Training. Klingt ja erstmal seltsam, wie sich ein Trainer auf Training spezialisieren soll, aber ich sehe es ein bisschen wie, also ich versuche es immer zu erklären, wenn man Medizin studiert hat, kann man nachher noch Facharzt für allgemeine Medizin werden. Also man kann halt wie so ein Fachmensch werden. Man kann sich auf Dummy oder auf Agility oder eben auf Training spezialisieren. Es gibt ja in der Hundetrainerweiterbildung sehr viel zu wissen und zu lernen, Umgang mit dem Kunden und so weiter. Und wir hatten damals gesagt, wir können da was zusammenstellen. Das ist im Endeffekt hat nie stattgefunden. Also das hat diese Spezialisierung im Rahmen des Berufsverbands hat nicht stattgefunden. Wir fanden aber die Idee so gut, dass wir sagten, das möchten wir gerne anbieten. Und zwar nicht nur ein Wochenende zu einem Thema, sondern wirklich ganz viele Module, die miteinander verknüpft sind, aufeinander aufbauen, um sich noch tiefer in dieses Thema reinzuarbeiten, das so spannend ist. Und Viviane hatte damals einfach genug andere Sachen zu tun und hat gesagt, mach du das. Und so bin ich da Ausbildungsleitung geworden von der Weiterbildung, mit der ich inzwischen unglaublich viel Spaß habe und sehr viel mein Lebenswerk, mein Lebensinhalt im Moment ist. Und das, genau, mir auch richtig viel Freude macht und auch, wo ich das Gefühl habe, ich kann Menschen bereichern auf ihrem Weg von Training mit Tieren.
Was sind so die Inhalte? Also wenn ich jetzt, also ich bin ja Hundetrainerin und bin auf euer Angebot aufmerksam geworden, warum muss ich den Trainingsspezialisten machen?
Ich würde einmal vorneweg sagen, es ist nicht nur für Hundetrainer und Hundetrainerinnen, es
Okay.
ist für alle Menschen, die Hunde trainieren. Und das sind ja viel mehr als Hundetrainer und Hundetrainerinnen. Darin verstehen sich ja üblicherweise Menschen, die eine Hundeschule haben und anderen Leuten Unterricht geben. Wir haben aber in der Weiterbildung Hundesportler, wir haben Menschen, die beruflich, also die Assistenzhunde ausbilden, die Diensthunde ausbilden, also die Hunde ausbilden für gewisse Zwecke. Wir haben interessierte Hundehalterinnen, die sagen, ich möchte einfach mehr wissen und tieferes Verständnis haben. Wir haben Jäger, wir haben kreuz und quer durch das Hundewesen Tierärzte und Tierärztinnen, die mehr wissen wollen über Training. Also wir haben ganz, ganz aus dem ganzen Bunde Palette von Menschen, die mit Hunden arbeiten. Und die Philosophie ist, jeden da abzuholen, wo er steht und weiterzubringen auf seinem Weg, um ein tieferes Verständnis für Lerntheorie und deren Anwendung in der Praxis zu haben. Das heißt, das ist das, was wir anbieten. Und die Module, wenn ich die Inhalte der Module sage, dann ist es so, dass man denkt, jo, und ich kann es aber sagen. Also zum Beispiel Modul 1 ist Belohnungspunkte und Beobachtung und Interpretation auseinanderhalten. Warum? Das wirkt erstmal banal. Warum soll ich ein Wochenende lang drüber nachdenken, wo ich fütter, nachdem ich geklickt habe, so ungefähr, weil es ganz viel Information für den Hund transportiert und weil wir gesehen haben, dass es das, was am häufigsten zwischen Hunden und Menschen schiefläuft, in ihrer Art miteinander zu kommunizieren. Also wie, was denkt der Hund? Welche Info nimmt der Hund aus sich aus dem, was wir ihm als Info anbieten? Und was dachten wir, dass der Hund sich rausnimmt? Und da ist ein Punkt, wo es am häufigsten auseinandergeht. Genauso wie Beobachtung und Interpretation auseinanderhalten. Modul 2 ist Umgang mit einem Fehler. Wie kann ich auf einen Fehler des Tieres reagieren? Was ist überhaupt ein Fehler? Fehler ist ja nur eine Abweichung von dem, was ich mir vorgestellt habe, was sein sollte für mein Ziel. Und der Hund hat eine andere Info offensichtlich, als wir dachten, dass er hätte. Und wie kann ich das, was er mir sagt über seine Verhaltensantwort, für mich sinnbringend umsetzen in und wie muss ich jetzt weiter vorgehen? Anstatt zu sagen, oh je, ein Fehler, wie schrecklich, mein Hund oder ich sind falsch und doof oder sonst irgendwas, sondern, ah nee, guck, der Hund, ich frag was, der Hund gibt eine Antwort, was kann ich mit der Antwort anfangen? Dann geht es viel um, wie kann ich ein Verhalten überhaupt aufbauen, also verschiedene Systeme und Techniken, Verhalten aufzubauen. Haben wir zwei Module drin, zwei Module rund ums Thema Signale, Signale, Signalkontrolle, Signal als Verstärker. Dieses Wochenende hatten wir jetzt Signalersetzung, Signaldiskriminierung, Blockreize abbauen. Blocken geht es immer wieder bei den Trainingssystemen. Dann haben wir Verhalten verdichten, Trainingskriterien, Trainingspläne und Dokumentation. Das, wo die meisten Angst vor haben, aber es ist gar nicht schlimm, sage ich immer. Wir sprechen über Diskriminierungsaufgaben, wobei bei uns immer der Fokus ist, und das ist, glaube ich, das, wo wir uns viel von anderen unterscheiden, dass wir nicht sagen, wir zeigen euch jetzt, wie es am besten geht, sondern die Grundidee ist, Jugend forscht und wir sind in einem Labor, wir sind in einer Art Fahrübungsplatz und es geht darum, was umfahren zu lernen und nicht beim Ziel anzukommen. Also wenn mir jemand sagt, oh, ich würde gerne die und die Aufgabe trainieren, weil die brauche ich für meinen Alltag, dann werde ich immer antworten, die nehmen wir sicher nicht. Weil wenn ich von Frankfurt nach München will, weil ich gerne in München ankommen will, dann habe ich meinen Fokus darauf, in München anzukommen und nicht, was über Autofahren oder Fahrradfahren oder was auch immer ich hier tue, zu lernen, während ich versuche, dahin zu kommen. Und deswegen nehmen wir immer sowas, wo wir im Kreis rumfahren und sagen, es geht wirklich nur, es geht nicht um das Ziel, es geht um das, was kann ich erleben und erfahren über Training, verstehen, sehen, anwenden, ohne dass ich ein spezielles Ziel erreichen möchte. Genau, Jugend forscht ist so die Grundidee, dass man Spaß hat an Verhalten verändern und Details sich angucken, das Mikroskop immer noch so eine Stufe höher stellen und sagen, ah, und wenn ich noch genauer hinschaue, und wenn ich noch genauer hinschaue, was kann ich dann sehen und erkennen?
Das klingt jetzt alles unglaublich technisch.
Ja, für dich. Okay.
Ja, ist es auch, ne? Also man schaut einfach ganz genau hin, was passiert da eigentlich.
Ja, man schaut genau hin. Technisch. Was müsste ich, also wie müsste die Formulierung sein, dass es nicht technisch klingt, sozusagen?
Naja, Trainingstechniken. Also ich mach das. Genau, ich belohne da, wo ich den Hund haben will, jetzt zum Beispiel. So stelle ich mir das vor.
Hm.
Warum? Keine Ahnung, wenn ich jetzt meinen Finger 2 Zentimeter zu weit vorne habe oder so. Ich glaube, so sehr detailliert stelle ich es mir gerade vor. Ist es so?
Also es ist auf jeden Fall eine Weiterbildung für jemand, der tiefer in die Materie einsteigen will. Also es kann sein, dass keine neuen Wörter drin vorkommen, sozusagen, sondern dass Leute sagen, ich habe dieses Wochenende noch kein neues Wort kennengelernt, aber ich habe viel mehr Zusammenhänge verstanden, die ich bisher nicht gesehen habe. Ich sehe plötzlich was im Training, was immer da war, ich aber nicht gesehen habe, weil ich nicht wusste, dass es was ist, auf das ich achten könnte. Ja, ich bin dafür bekannt, glaube ich, Dinge in so zu zerlegen und Bilder dafür zu entwickeln, dass Menschen damit was anfangen können. Also das, was mir gefeedbackt wird, dass das das ist, was ich gut kann. Und dann ist immer die Idee, schau, ob du mit dem Bild was anfangen kannst und schau, ob du mit der Idee was anfangen kannst oder ob du sagst, es ist nicht mein Weg, da drauf zu gucken. Also es gibt ein gewisses Angebot und dann kann jeder sich rauspicken aus dem, was wir anbieten, was für ihn passt. Und ja, es ist sozusagen die Anwendung der Lerntheorie auf die Praxis. Wir haben ganz, ganz viel praktisches Tun, weil wir können lang drüber reden. Also wir können jetzt über Futterpunkte reden oder über Matching Law reden oder sowas. Und du denkst, oh ja, habe ich verstanden, jetzt am Wochenende. Wir haben so neu veraltet, okay, eine Signalverknüpfung neu veraltet, ist einfach ganz einfach, welche abzeitlichen Abstände, fertig. Wenn man es tut, entstehen, sieht man das Problem. Also sieht man plötzlich, wie komplex es ist und was man dabei alles berücksichtigen muss und gleichzeitig im Blick behalten muss und so. Und da kommt, finde ich, so das Leben wieder rein, ne? Wenn es in der Theorie vielleicht technisch vorkommt, einem, In der Praxis wird es praktisch. Also da wird es dann halt ein Hund und ein Mensch und wie kommen die zwei zusammen in dem, was sie gemeinsam möchten? Und wie kann man das machen, dass alle Beteiligten Spaß haben und Erfolge dabei haben und sich wohlfühlen? Das ist immer das alleroberste Ziel. Also es geht jetzt nicht darum, und gerade weil unser Aufbau so ist, wie er ist, glaube ich, mit dem, es geht nicht ums Ziel, sondern ums gemeinsame Tun und dabei was erleben, ist, glaube ich, wir nicht rein technisch. Also, und ja, wir haben, also Technik gehört dazu, ne? Wenn ich irgendeinen Sport gut machen will oder so, muss ich auch Technik üben, aber ich muss auch noch ganz viele andere Sachen haben und ich muss brennen für das Thema und begeistert sein für das Thema, sonst wird es auch nichts. Und Hunde lieben, ganz wichtig bei uns immer, Hunde lieben und sie auch entzückend und süß finden in allem, was sie tun und nicht als Befehlsempfänger, die ausführen müssen, was wir ihnen sagen oder so, sondern wirklich der Dialog zwischen dem Menschen und dem Hunden und wie können wir in unseren gemeinsamen unterschiedlichen Sprachen sozusagen gut miteinander können, gut miteinander zu einem gemeinsamen Ziel kommen.
Voll spannend. Also ich weiß ja, dass auch viele langjährige Hundetrainer bei euch sind, die Ausbildung machen und da auch wahnsinnig viel mitnehmen können. Und deswegen glaube ich, das ist auch sehr umfangreich und sehr, ja, man schaut halt ganz genau hin.
Genau, in die Tiefe, ne? In die
Ja.
Tiefe von allem, was wir als bisher wissen.
Ja, und du
Und
sagst ja auch,
es gibt
also
noch so viel dazu zu lernen. Ne?
jeder, der seinen Hund trainiert, also jeder, der Hunde trainiert, ist willkommen und eigentlich trainieren wir ja alle unsere Hunde, also hoffentlich irgendwie.
Ja, und also ich werde zum Beispiel häufig in der Weiterbildung gefragt von Hundetrainern und Trainerinnen, die also es an die Kunden weitergeben. Ja, und wie erkläre ich das jetzt meinen Kunden, wo ich sage, das ist ein weiteres, sehr, sehr großes Feld. Wie kriege ich mein Wissen jetzt zu den Menschen und was wollen die und wie sind die bereit, das zu machen und wie kann ich sie abholen? Das ist das, was wir nicht besprechen. Also was wir anbieten, einfach weil es den Rahmen sprengen würde, nicht weil ich es nicht wahnsinnig spannend finde, aber es ist nicht unsere Spezialisierung. Da gibt es andere Menschen, die sich darauf spezialisiert haben. Unsere Spezialisierung und was wir anbieten, meine Kollegin Diana Senkel und ich, zusammen mit dem großen Team von sehr, sehr fortgeschrittenen und fortgebildeten Coaches, die uns unterstützen, ist tatsächlich für einen selber mit dem eigenen Hund. Und jetzt stehen wir hier und los geht's und wir wollen trainieren und was können wir jetzt gemeinsam wie anfangen und da ein noch tieferes Verständnis dafür zu entwickeln. Und wie du sagst, ganz viele Menschen, die wirklich seit vielen Jahren hoch erfolgreich selber Referenten sind, arbeiten, Ausbilder sind, kommen zu uns und sagen, das hat mir nochmal richtig weitergeholfen. Nochmal so ein, nochmal tiefer reingehen in das ganze Thema. Und dann ist es auch völlig unabhängig davon, was man machen will. Es ist egal, ob jemand sagt, ich will Agility machen oder ob jemand sagt, ich möchte Obedience machen oder ich möchte einen Sprengstoffhund ausbilden oder was auch immer was. Die zugrunde liegenden Prinzipien sind die gleichen. Und deswegen können wir über die sprechen, unabhängig davon, was ich damit erreichen will. Wir sprechen über sowas wie Schwerkraft. Ja? Und ob ich jetzt nachher einen Stein fallen lasse oder einen Tennisball werf oder einen Feder zum Fliegen bringen will oder ein Flugzeug, es geht immer um Schwerkraft. So. Und das ist das Gemeinsame, dass die Menschen, die bei uns sind, uns als Feedback geben, so hilfreich für sie ist, diese Gemeinsamkeiten anzuschauen und so noch tiefer zu verstehen.
Dann nimm uns mal rein in so eine praktische Stunde. Also du meintest, gestern hattet ihr ja erst wieder.
Ja.
Was habt ihr da gemacht? Was waren die Erkenntnisse?
Was haben wir gemacht? Wir haben gemacht eine Signalersetzung zum Beispiel, also neues Vor- und Alterssignal, ganz klassisch, ne? Das, was man weiß, dass es braucht, damit Hunde das gut lernen, dass man neues von altes Signal setzt und haben darüber gesprochen, also in der Praxis haben das getan und haben dabei festgestellt, auch wenn wir der Theorie schon darüber gesprochen haben, dann festgestellt, wie problematisch das ist. Das scheint erstmal sehr schlicht zu sein. Aber man musste die ganze Zeit die Verhaltenswaage im Blick behalten, also dass das Tier, für das Tier, das genauso wertvoll ist, wir haben es für einen Sitz gemacht, aus dem Steh zum Beispiel, ne? Also manche haben sich für einen Sitz entschieden, dass der Hund ja, so lange stehen muss, bis ich mein altes Signal gebe, um sich dann hinzusetzen. Weil wenn ich eine Verknüpfung machen will, dann muss ich ja sicherstellen, dass der Hund sich hinsetzt, während ich mein altes Signal, also Finger hoch, gebe. Wenn ich jetzt also mein Wortsignal Sitz davor packen wollen würde, und die meisten Hunde konnten Sitz schon, also haben wir ein neues Signal genommen, Apfel, Banane, irgendwas. Also wenn der Hund sich jetzt auf Banane hinsetzen soll, muss ich ja wissen, dass er vorher steht, bis ich meinen Finger hochnehme, damit ich Banane sagen kann, bevor ich meinen Finger hochnehme. Das heißt, für den Hund muss es sowohl wertvoll sein zu stehen, als auch zu sitzen. Und sich erst hinzusetzen, wenn ich Sitz sage. Und später, wenn ich Banane sage, das nennt man, das ist ein Teil der Signalkontrolle. Also ich muss Signalkontrolle haben darauf, dass er so lange steht, bis ich sage Sitz und sich dann hinsetzt. Und das klingt einfacher, als es ist. Wenn ich jetzt nämlich mehrfach hintereinander Banane gesagt habe, Finger hoch und er setzt sich und ich belohne das Sitz, dann wird der Hund sich irgendwann auch wahrscheinlich hinsetzen, ohne dass ich Banane oder Finger hoch gemacht habe, weil es sich für ihn gerade lohnt zu sitzen. Und zwar mehr als zu stehen. Also muss ich tue nichts die ganze Zeit.
Ja,
Also
ich muss es
genauso viel,
verarbeiten, das ist.
genau. Also muss ich gucken, dass ich genauso hochwertig habe, dass er steht, wie dass er sitzt. Und das klingt auch wiederum einfacher, als es ist, denn ständig werden Fehler passieren aus der Dummyarbeit, ne? Es muss genauso hochwertig sein, zu sitzen, wie den Dummy zu holen. Ansonsten wird der Hund ohne Signal loslaufen, das Dummy holen und ständig versuchen einzuspringen. Also musst du gucken, dass es genauso hochwertig ist. Das ist Signalkontrolle. Er soll laufen, aber erst, wenn du es ihm sagst. Er soll sitzen, aber erst, wenn ich es ihm sage. Und in der Signalersetzung brauche ich das. Ansonsten wird es wahrscheinlich nicht funktionieren.
Das ist super. Also in der Situation denkt man sich wahrscheinlich, warum muss denn der Hund stehen? Ich will doch einen Sitz. Es ist doch gut, wenn er sich hinsetzt. Na, da sind wir
Ja.
wieder beim Ziel. Aber wenn du das jetzt überträgst auf die ganzen anderen Situationen, dann merkt man wieder, ah ja, okay, es ist vielleicht doch ganz sinnvoll. Aber ist es, muss er denn stehen vorher? Er könnte ja auch liegen vorher.
Er könnte auch liegen vorher, dann muss er allerdings aus dem Liegensitz können mit Finger hoch und das können viele Hunde nicht. Ne? Die meisten können stehen aus dem Sitz. Wir können auch sagen, wir machen Platz aus dem Sitz, haben gestern auch manche gemacht. Das heißt, er muss sitzen können, bis ich ihm sage, mit der Hand, geh mal runter. Ja, und dann eine Signalersetzung mit einem neuen Nonsenssignal. Wie gesagt, Apfel, Banane und dann soll er sich hinlegen auf Banane irgendwann. Und um dieses Signal, also was erfahrbar wurde, um eine Signalersetzung zu machen, brauchst du eine Signalkontrolle. Um eine Signalkontrolle zu haben, brauche ich die Verhaltenswaage, die ich im Blick habe. Um die Verhaltenswaage im Blick zu haben und auch weiter ausgewogen zu halten, brauche ich Tools, wie zum Beispiel, wo füttere ich, nachdem ich gemarkert habe? Wann markere ich? Wann bewege ich mich? All das, was dann den Alltag so unglaublich kompliziert macht im Training. Also was dieses rechte, reelle Training so kompliziert macht und gleichzeitig spannend.
Ich glaube, das ist tatsächlich so ein Punkt, wo, ja, wo ich zumindest in meinem Alltag immer wieder bei den Leuten auch nachschärfen muss, ist dieses, wann belohne ich, wo belohne ich, was versteht der Hund eigentlich überhaupt von dem, was ich
Ja.
da mache? Weil Hunde sind ja doch sehr gut drin, irgendwie alles so ein bisschen zu interpretieren, was wir so machen und beobachten uns und sagen, na ja, das wird schon irgendwie richtig sein. Und dann hat sich das so eingespielt und dann funktioniert es auch irgendwie. Aber dann klappt das halt bei anderen Dingen plötzlich nicht mehr und wir fragen uns, warum, weil der Hund uns halt nicht richtig versteht.
Oder was anderes versteht, ja, als wir dachten, dass er verstehen soll. Ja, das ist so. Also wir haben auch Signalunterscheidung gemacht, also Signaldiskriminierung. Und dann haben wir ausprobiert, setzt der Hund sich eigentlich, weil ich Sitz sage? Und was würde passieren, wenn ich Himbeersoße sage? Viele Hunde setzen sich da durchaus auch, na, weil die gar nie zugehört haben, außer sie haben schon gelernt, auf verschiedene Signale zu reagieren. Aber ganz viele Hunde haben das nicht. Oder weil ich halt gleichzeitig immer mit dem Kopf genickt habe oder ihn angeschaut habe oder was auch immer. Also was habe ich denn noch für Signale gegeben? Und wenn ich mal ausprobiere, ob der Hund sich nur auf Sitz setzt oder auch was anderes, kommen häufig erstaunliche Ergebnisse raus. Also wir hatten reichlich Hunde gestern, die bereit waren, auf Himbeersoße alles Mögliche zu tun, weil sie sagten, ich bin im Trainingszentrum, hat sich gerade gelohnt zu tun. Na, jetzt habe ich mich gerade fünfmal hingesetzt auf Sitz, jetzt sagt sie Himbeersoße, ich setze mich hin. Weil sie spricht, ich setze mich. Also diese Glauben, dass der Hund sich setzt, weil ich Sitz sage, den haben wir gestern sehr erschüttert. Oder ob es da nicht ganz andere Gründe gibt, warum der Hund tut, was er tut. Matching Law ständig im Blick behalten. Ne? Das ändert Verhalten ständig. Hunde lernen die ganze Zeit eine Konsequenz ihres Tuns. Das heißt, es ist nicht, dass man einmal sagt, ich bringe dem Hund das jetzt bei und dann kann er das und dann wird er das auch immer tun. Ne? Sondern, naja, also es muss sich für ihn schon lohnen, dass es es tut. Und wenn es sich nicht mehr lohnt, dann tut es auch nicht mehr. Und was heißt das jetzt im Detail? Das ist jedem Hundetrainer und jeder Hundetrainerin klar. Aber im Detail, runtergebrochen, wirklich auf jedes einzelne Beispiel, da wird es dann spannend.
Ich habe ein schönes Beispiel von dir aus dem Dummy-Training. Und zwar, wir haben ja den Stopppfiff in der Dummy-Arbeit. Ne, der Hund, ich pfeife einmal, der Hund soll stoppen. Und dann baut man natürlich noch, oft hat man am Anfang die Hand oben, dann baut man gerne noch das Handsignal ab, dass der Hund wirklich lernt, okay, es geht wirklich rein um den Pfiff, dass ich mich setzen soll. Und dann macht man so viele verschiedene Übungen dazu. Und bei den allermeisten, was wir ja nämlich auch viel üben im Dummy-Training, ist die Fußarbeit. Am allermeisten scheitert es dann bei den Hunden, wenn ich den Hund im Fuß habe, dann meinen Stopppfiff gebe und einfach weiterlaufe. Was macht der Hund? Er läuft mit. Das ist total spannend.
Dass er den Stoppstift gar nicht als Stoppen verstanden hat, sondern nur in einer speziellen Situation, wenn er von dir wegläuft und zurückkommt oder so irgendwas und du dann den
Ja, also
Stopp.
Stopppfiff ist, man tut alles, um irgendwie dem Hund begreifbar zu machen. Ne? Man stoppt ihm auf dem Weg zur Beute, man stoppt ihm auf dem Weg zu sich. Man versucht ganz viele Situationen herbeizurufen. Und dann, wenn man es in Konflikt setzt mit der Fußarbeit, verstehen sie es nicht mehr. Das könnte man jetzt mal auseinanderklamüsern. Das finde ich ganz spannend.
Genau. Na, ob das ist, weil man ihnen zwei verschiedene Signale gibt, dass man sagt, Fuß, also neben mir herlaufen ist schon ein Signal. Also ich, die laufe, ist ein Signal, neben mir herzulaufen. Wie du sagst, jetzt hat er zwei verschiedene Signale. Das eine sagt anhalten, das andere sagt, hat es überhaupt jemals anhalten bedeutet oder verändert den Abstand zu mir nicht? Ja, also da, wo du gerade bist, bleib im Abstand in Relation zu mir. Ja, wäre für einen Stopppfiff auch richtig. Wenn ich jetzt laufe, heißt das, neben mir weiter herzulaufen, ist nur konkret, also ist nur richtig. Was hat der Hund denn eigentlich verstanden? Wir sagen oft, was würde dein Hund bei einem Interview sagen, was er tun soll? Und das ist ein ganz interessanter Aspekt.
Beim
Zum
Stopfe
Beispiel
wahrscheinlich nur, wenn ich mich umdrehe, dann wirft sie irgendwas. Vielleicht
womöglich,
hat er gar
Stopppfiff,
nicht mehr
die wirft
verstanden. Ne?
was, genau. So, da der Hund da neben dir herläuft und Stopppfiff machst und nichts wirfst. Okay, er wartet immer noch darauf, dass du wirfst. Er hat nicht verstanden, er sollte stehen bleiben. Womöglich, ne? Sowas. Also, wo sind die Missverständnisse und wie können wir ihn erklären, dass wir was anderes meinten? Denn eins finde ich auch spannend als Grundannahme: Die Hunde können schon alles, was wir von ihnen wollen. Wir bringen nichts bei. Wir erklären nur, wann sie es bitte für uns tun sollen und warum. Aber können tun sie es. Kann ein Hund sich rumdrehen und anhalten? Ja. Kann ein Hund riechen? Ja. Kann ein Hund Sprengstoff schnüffeln? Ja. Kann ein Hund zickzack durch den Slalom laufen? Ja, klar können sie es. Die Frage ist nur, schaffen wir uns verständlich zu machen, dass sie es bitte jetzt tun sollen? Das ist ja der Punkt. Können tun sie es. Also das allermeiste. Außer man will sowas wie einen Handstandüberschlag oder ein Männchen für 3 Sekunden, 7 oder so. Da muss man vielleicht Training so recht körperlich machen. Der Rest ist ja eine Frage von Kommunikation, von kann ich mich verständlich machen dem Hund gegenüber.
Und auch Motivation. Ich meine,
Ja, und
was für einen Grund gebe ich dem Hund jetzt, das zu tun,
genau.
was ich will?
Was für ein Grund? Ist ja wie mit Mitbewohnern, Familie, Kollegen und so weiter. Kann ich mich verständlich machen und kann ich Leute motivieren, den Müll rauszubringen? Also, was für Gründe gibt es, das zu tun?
Bei welchen Themen gibt es bei euch die größten Diskussionen oder am häufigsten? Ja, Diskussionen. Du machst es jetzt ja schon eine Weile. Wo planst du immer extra mehr Zeit ein, weil du weißt, oh, da geht es jetzt wieder richtig los?
Ich glaube, bei der Fragestellung Strafe oder nicht Strafe. Ne? Wir sind ein sehr buntes Feld und ich mag das und ich schätze es und ich glaube, dass es sehr bereichernd ist, dass Menschen aus den verschiedensten Ecken des Trainings kommen. Und der Trainingsspezialist steht schon für Training ohne positive Strafe. Also stehen wir dafür. Wir stehen allerdings auch dafür, für offene, ehrliche, neutrale Blicke auf sowas. Und bei der Diskussion, was ist schlimmer für den Hund sozusagen. Oder also da plane ich immer Zeit ein, dass wirklich alle die Möglichkeit haben, sich das im Detail anzuschauen, zu besprechen, ihre Bedenken oder Sorgen zu äußern oder aber auch ganz ehrlich zu sagen, ja, aber es funktioniert doch. Also so, ne? Und was und warum und wie mache ich das jetzt oder mache ich es nicht und aus welchen Gründen? Und ist jetzt eine negative Strafe wirklich weniger schlimm als eine positive Strafe oder ist ein Löschen weniger schlimm oder ist, ne, also wo kommen welche Emotionen für den Hund in welcher Form vor im Training und wie kann ich da meinen eigenen Weg da drin finden, für mich eine Entscheidung zu treffen, die für mich und meinen Hund stimmig ist. Da nehme ich mir immer extra viel Zeit, dass jeder sich auch wirklich gesehen und gehört fühlt in seiner Position und Zeit und Raum hat. Offen und auch in dem geschützten Rahmen darüber zu sprechen und sich und zu gucken, wo und wie er sich positionieren will. Und da ist alles okay. Jeder darf sich positionieren, wie er will.
Ja, ist auch wichtig. Also ich finde es immer so spannend, weil wir kommen ja alle irgendwie aus einer anderen Ecke. Jeder hat so seine eigenen Erfahrungen, jeder hat unterschiedliche Hundetypen, jeder macht irgendwas anderes mit seinen Hunden. Und ich glaube, das prägt einen einfach sehr stark, was halt bei einem selber funktioniert hat. Das bringt man halt so weiter. Wichtig ist, dass man halt offen bleibt und guckt.
Genau, und das ist, was wir immer als Feedback kriegen, dass es sehr bereichernd ist, aus den unterschiedlichen Bereichen mit so unterschiedlichen Hunden und unterschiedlichen Zielen Menschen zu sehen. Und da stehen dann alle nebeneinander, trainieren die gleiche Aufgabe oder suchen sich welche aus welchen, die wir anbieten. und stellen fest, dass sie die gleichen Probleme haben und die gleichen Fragestellungen haben und die gleichen Themen entstehen. Und dann kann es sehr, sehr, sehr interessant sein, mal ein anderes, also viele sagen, durchs Zugucken lernen sie unglaublich viel, ein anderes Hund-Mensch-Team, das aus einem völlig anderen Bereich kommt, zu sehen und zu schauen, was für Lösungen haben die und wie gehen die mit um, warum gehen die damit so um, wie sie umgehen, aufgrund welcher Hintergründe, Vorerfahrungen und Hundetyp und gehen die damit um, wie sie damit umgehen.
Ja, also Hundetyp finde ich spielt auch eine mega große Rolle, weil manche Hunde einfach extrem viel mitmachen und das auch dann halt einfach machen. Und dann hast du Hunde, die dann sagen, nee, geht bei mir nicht. Mach ich
Ja,
nicht. Brauche ich nochmal genauer
genau.
erklärt.
Genau. Und wie kommen wir dahin, ne? Jeden Hund so abzuholen, dass es für ihn passend und stimmig ist? Und da ist das, was wir eben anbieten, wie gesagt, die ganzen lerntheoretischen Hintergründe zu sagen und wo und wie spielt hier was zusammen. Und da unterscheidet, wie gesagt, da ist eben, glaube ich, das, was wir anbieten, so wertvoll für viele. Es ist kein Rezept. Pass auf. In 80% der Fälle passt für, wenn du das und das beibringen willst, der und der Weg. Ne? Das ist nicht das, was wir anbieten. Also wenn jemand sagt, wie mache ich es jetzt am besten, sage ich immer, das kommt drauf an, weil was ist denn deine Grundvoraussetzung und was ist dein Ziel? Und selbst fürs gleiche Ziel und die gleichen Grundvoraussetzungen können für verschiedene Hund-Mensch-Teams unterschiedliche Wege richtig sein, wegen Vorerfahrung, wegen Möglichkeiten, die man hat. Und wir schauen jetzt aber an, genau. Also mein Ziel ist für die Teilnehmenden, dass sie später für jedes Hund-Mensch-Team und für jedes Ziel gute Wege finden können, also sehr gute und elegante Wege finden können. Das ist mein Ziel und nicht, ich bin eben Spezialist für im Dummy-Training die und die Aufgabe oder im Agility die und die Aufgabe oder in der Sprengstoffspürhunde, aber die und die Aufgabe. Und das ist erstmal irritierend, aber das ist das Ziel. Also es ist so ein, es braucht ein sich darauf einlassen, auf einen anderen Blickwinkel bekommen, weg vom, ich will jetzt zu einem Ziel kommen, hin zu, was kann ich lernen, während ich da was tue, was nicht ein gewisses Ziel erfolgt, um später wieder Ziele schneller, besser, hundefreundlicher, stressfreier und so weiter zu erreichen.
Ja, unfassbar wichtig, weil je mehr Möglichkeiten man hat, desto mehr Hunde kann man auch irgendwie zum Ziel bringen, oder? Denke ich
Ja,
mir. Weil
Hunde, Mensch, Team. Ja, auf jeden Fall.
Schema F funktioniert halt bei vielen Hunden nicht. Muss man halt gucken, was man noch so auf Lager hat. Ob man dann sagt, gut, dann du halt nicht, oder halt sagt, du schon auch, aber
Genau,
anders.
du halt nicht oder du schon, aber mit einem anderen Hund, ne?
Ja.
Kauf dir mal einen anderen Hund, dann können wir reden, so ungefähr. Oder für dich müssen wir das Ziel verändern oder wie auch immer, sondern nee, ich habe noch mehr Möglichkeiten und noch mehr Werkzeugkoffer sozusagen, um für jedes Mensch-Hund-Team, inklusive mir selbst, meinem eigenen Mensch, also ich bin ja auch ein Mensch-Hund-Team, wenn ich einen Hund habe, das Leben leichter, schöner und verständlicher zu machen.
Ich hatte vor kurzem auch eine Podcast-Aufzeichnung mit einer Kollegin, die hat sich mit Suchtverhalten und Hunden beschäftigt. Und die hat eine ganz spannende Aussage getroffen. Und zwar meinte sie, dass, also sie kommt auch aus einer Ecke, wo man einfach sehr viel positiv arbeitet, aber, also nett arbeitet mit den Hunden, aber nicht gerne mit Futter. Und das fand ich auch total spannend, weil sie sagt, sie macht auch viel Therapiehundearbeit, geht wirklich in die Einrichtungen mit den Hunden. Und wenn du mit diesen Hunden zu eben diesen Menschen gehst, die Menschen merken sofort, ob der Hund es für den Mensch macht oder ob die da einen Keks hinhalten müssen. Und das ist dann halt mit psychisch Kranken, je nachdem, was die für einen Hintergrund haben, echt blöd, ne? Weil die brauchen halt Tiere, die wollen sich geliebt fühlen von den Tieren und wollen sich wichtig fühlen. Und deswegen kann man da halt irgendwie nicht dann nicht mit Futter dran stehen. Das fand ich irgendwie total spannend, ergibt ja auch total Sinn. Also das ist so das eine. Sagt aber natürlich auch, es ist nicht so, dass sie ihrem Hund noch den Keks gegeben hat. Also so ist es nicht. Und dann meinte sie, gerade auch so dieser Gedanke Suchtverhalten, wenn ich meinen Hund immer für was belohne und dann bleibt die Belohnung aus, sorgt es für Frust. Andererseits, wenn ich den Hund immer nur belohne, dann habe ich auch dann irgendwann diesen Dopaminstoß nicht mehr. Das heißt, ich müsste dann eigentlich immer mit was Tollerem belohnen. Also ähnlich wie beim Suchtverhalten, ne? Ich spritze mir eine Dosis und irgendwann gibt diese Dosis mir nicht mehr den Kick, den ich haben will. Also spritze ich immer mehr. Und wenn ich es aber weglasse, komme ich extrem in den Frust und das ist ein sehr leidvoller Zustand. Also das hat sie da so ein bisschen verglichen und das fand ich total spannend. Kannst du mir folgen und was sagst du dazu?
Also zum einen Also zu dem Punkt mit Futter, na, es gibt natürlich tausende von Verstärkern. Es gibt ganz, ganz viele Dinge, die Hunde wollen. Und natürlich kann man mit allen Verstärkern arbeiten von Dingen, die Hunde wollen. Also die wollen zum Beispiel zur Tür rausgehen, um spazieren zu gehen. Die wollen schnüffeln, die wollen vielleicht andere Hunde treffen oder auch nicht. Vielleicht wollen sie auch Abstand von anderen Hunden. Vielleicht wollen sie mit Menschen Kontakt haben oder auch nicht. Also es gibt ganz viel, was die wollen. Von daher kann ich den Punkt total gut sehen, dass man nicht sagen kann, Futter ist ein Verstärker oder spielen wollen manche andere nicht. Futter ist der einzig probate Verstärker für einen Hund. Das überhaupt nicht. Und wenn wir ganz viel mit Futter arbeiten beim Trainingsspezialisten, dann ist das vor allem aus pragmatischen Gründen. Wenn wir zum Beispiel spielen würden und wir haben begrenzten Raum beim Spielen, ne, da kommt Bewegungen, da kommt Energie in den Raum rein, dann könnte es sein, dass andere nebenan sich nicht mehr konzentrieren können, weil sie sagen, da drüben spielt aber einer. So, deswegen nehmen wir häufig kein Spiel. Aber man könnte das Ganze auch mit Spiel machen. Also so, solche Gründe, ne? Oder dass wir sagen, ja, vielleicht würde er schnüffeln wollen, aber schnüffeln können wir jetzt gerade so schlecht produzieren hier in diesem Trainingssetting. Deswegen arbeiten wir tatsächlich viel mit Futter. Aber das heißt überhaupt nicht, dass das nicht mehr an allen anderen Verstärkern auch ginge. Und zu dem Punkt mit Dopaminausstoß und Sucht kenne ich mich definitiv nicht gut genug aus. Also was ich beobachte, ist, dass man Hunde nicht mit immer mehr Futter und immer mehr Futter und immer mehr Futter im Laufe der Zeit sozusagen ausbilden muss, sondern dass es entweder mit gleich viel geht oder sogar zum Teil mit weniger, weil noch andere Verstärker dazukommen, wie Erfolg haben, selbstbestimmt sein, Kontrolle über die Situation, ne, das Gefühl, seine Umwelt irgendwie im Griff zu haben, mentale Stimulation zusammen mit dem Menschen, was Gemeinsames erleben, soziale Verstärker, also dass eher all das mit dem Training mit reinschwingt, sodass man im Laufe der Ausbildung eines Hundes eher weniger Futter braucht als vorher. Oder dass das Tun an sich schon als freudvoll erlebt wird, sowas. Also mein Erleben ist nicht, dass wir immer eins drauflegen müssen, eins drauf, wenn wir nur mit Futter arbeiten.
Ja, es ist natürlich wie immer nicht schwarz und weiß. Definitiv. Ich fand es eben so spannend, dieser Gedanke, dass man sagt, okay, ich rufe dich immer her, du kriegst immer einen Keks, wenn du herkommst. Und jetzt also dieses Beispiel als intermittierende Verstärkung im Sinne von, ich belohne nur jedes zweite, jedes dritte, jedes vierte Mal. Wobei du ja auch schon gesagt hast, ne, das kann ja variabel sein. Manchmal freue ich mich halt, manchmal darf er schnüffeln, manchmal darf er verschiedene Dinge machen und das ist das Ganze, was es dann schon wieder spannend macht. Aber so der Gedanke, dass ich sage, gut, wenn ich das jetzt nicht belohne, dann geht mein Hund in den Frust. Und dass ich da echt aufpassen muss, dass man da eben auch mit den Verstärkern ziemlich missbauen kann.
Auf jeden Fall. Also, ne, das ist ja, wo du auch sagtest, wofür nehmen wir uns Zeit? Also, wir sprechen auch drüber. Und was kann passieren bei positiver Verstärkung? Also, was sind die Gefahren der positiven Verstärkung sozusagen? Was muss ich im Blick behalten? Und du sprichst genau den Punkt an. Wenn der Hund die Erwartungshaltung hat, da jetzt dafür verstärkt zu werden und es dann nicht wird, dann ist er frustriert. Und die müssen ja immer in Vorleistung gehen. Wir rufen, sie kommen, in der Hoffnung, dass das passiert, was bisher passiert ist. Aber wenn das nicht erfüllt wird, nämlich einen Keks zu bekommen, wenn das die Erwartungshaltung ist, und wenn das nicht erfüllt ist, dann entsteht Frustration. Zumindest sagt uns das die Lerntheorie. Wir müssen dann den Hund fragen, ob er wirklich frustriert ist oder nicht. Aber in der Lerntheorie sagt man erstmal, das wäre dann ein Löschungsdurchgang und da entsteht dann üblicherweise Frustration in irgendeiner Ausprägung. Und wenn ich das zu häufig mache, dann so viel, dass er nicht mehr kommt, wenn ich ihn rufe. Und vielleicht in einer so milden Ausprägung, dass ich im ersten Moment mal nichts merke. Aber im Hinterkopf zu wissen, ah, das kann ich mir wahrscheinlich nicht unendlich oft erlauben, ist das, was wir besprechen, ne? Also, dass wir sagen, okay, ich habe das Verhalten mit einem gewissen Stärke aufgeladen durch Verstärker, die ich gegeben habe, welche auch immer. Und jetzt kann ich mir eine gewisse Anzahl von Malen womöglich erlauben, nicht zu verstärken, ohne dass ich eine Veränderung am Verhalten sehe. Aber da wirkt eine Kraft auf das Verhalten und auf Dauer wird das wahrscheinlich weniger werden.
Ja.
Außer, ne, es kommen andere Verstärker hinzu, die ich vorhin erwähnt habe, so. Aber
Unglaublich spannendes Thema. Ja.
ja.
Was wolltest du noch sagen?
Ah ja, die Kollegin von mir, die Anna Senkel, die erzählt immer mal wieder, bildet Assistenzhunde aus und dass dann häufig das wirklich ein Problem ist, wenn die übergeben werden an Menschen, die nicht so viel Trainingserfahrung haben und nicht so viel wissen. Ehrlich, ich glaube, so wie wenn Autos übergeben werden an uns, wo vielleicht der ein oder andere Autohändler auch sagt, oh mein Gott, die haben so wenig Wissen über die Autos und machen uns kaputt. Also so kaputt, weißt du? Also, oder unsere Handys oder unsere Computer, die wir dann nicht so behandeln, wie man sie so optimalerweise behandeln würde. Aber okay, das sind alles keine Hunde, ja, also jetzt ein Tier. Und dann dann erklärt man, also verstärk bitte immer, wenn du den Hund rufst, sonst kommt er nicht mehr. Und dann passiert es aber trotzdem immer wieder, dass Menschen sagen, der kommt doch ganz prima, ich muss ihn doch gar nicht verstärken dafür, dass er kommt. Ja, das klappt dann halt so lang, bis es nicht mehr klappt. Und das ist ja der Unterschied, den das macht, eben dieses Erleben von, wow, ich habe das mal erlebt, dass das nicht mehr funktioniert, wenn ich das tue. Das ist auch was, was wir beim Trainingsspezialisten machen. Also keine Sorge, wir rufen nicht so lange, bis sie nicht mehr kommen. Ne? Das machen wir nicht, aber in einem kleinen Experimentierlabor. Setting, probieren wir aus, was und wie reagiert der Hund, wenn ich was tue und was gibt mir das dann für mein Training da draußen. Und sie hat übrigens eine super Lösung. Vielleicht darf ich sie an der Stelle nicht sagen. Doch, sie hat noch ein zweites Verhalten, also noch einen zweiten Rückruf auftrainiert. Und wenn die Leute dann den einen so weit haben, dass es nicht mehr funktioniert und erkennen, das geht nicht auf Dauer, wenn ich so mache, dann verrät sie den zweiten.
Ja. Oh, sehr gut.
Oh Gott, hoffentlich kriege ich jetzt keinen Ärger, lässt es verraten.
Nein, nein, haben wir alles gleich gesagt. Ja, faszinierend. Finde ich cool. Glaube ich, macht super viel Spaß. Vielleicht noch eine
Also
Frage.
wird tatsächlich als Feedback, dass die Leute sagen, es macht Spaß, es wird macht süchtig
Und die
und man
Köpfe
hat dann,
rauchen.
ja, die Köpfe rauchen und man hat dann Lust, sich weiter auf dieser Ebene zu unterhalten und da Gleichgesinnte zu finden, die auch Lust daran haben, was daran haben. Ja, und das ist auch was, was es gibt, sozusagen, so eine Gruppe von Menschen, die Interesse an sowas haben. Weil, ne, du hast ja gesagt, du machst Dummy-Training und du hast wahrscheinlich Spaß, mit Leuten dich über Dummy-Training zu unterhalten. Und andere machen Agility und haben Spaß, sich über Agility zu unterhalten. Und Leute, die beim Trainingsspezialisten waren, haben häufig Spaß, sich dann über die Feinheiten des Trainings zu unterhalten.
Und man sucht ja auch immer wieder neue Wege und Möglichkeiten auch. Es ist ja irgendwie nie am Ende. Und mit jedem neuen Hund, den man selber hat oder ausbildet, das hier, das, ich habe gerade einen, meinen Leihlabi, warte mal, der ist sehr, er würde am liebsten nämlich reinkriechen.
Sehr
Und
süß mit dem
total. Und das ist
Schuh.
ja gerade beim Dummy-Training, hast du ja dieses, okay, es ist ja eigentlich eine Beschäftigung für Retriever, also hast du so Schema F, wie man einen Retriever ausbildet. Und dann kommt es aber schon mal vor, dass der Retriever jetzt seine Rassebeschreibung nicht so gelesen hat, zum einen und zum anderen. Es gibt ja viele, viele andere Hunde, die da auch super viel Spaß dran haben und nicht ständig Schuhe rumtragen, so wie du, gell? Wo man einfach so ein bisschen tricksen muss und andere Methoden suchen muss und das dann aber genauso gut funktionieren kann.
Genau, wie mir die dazu bringt, weil du vorhin sagtest, Trainingstechniken, ne? Also der Retriever, den muss man nur einen Schuh hinlegen, da tut das. Das würde man einfangen nennen beim
Genau.
Retriever. Aber das sieht ja anders aus, wenn ich es mit einer anderen Rasse machen möchte. Oder den Retriever habe, der das Retrieve übersehen hat in seiner Rassebeschreibung. Und
Genau.
dann gibt es verschiedene andere Möglichkeiten, dem Hund zu erklären, dass ich gerne hätte, dass er jetzt den Schuh oder was auch immer mir bringt. Und wie und welche Möglichkeiten habe ich da? Und das systematisch sich anzugucken und die für jedes einzelne Verhalten dann auch später wieder abrufen zu können und sich deswegen für jedes wildfremde Verhalten, das man noch nie trainiert hat, trotzdem 10 gute Trainingsmöglichkeiten zu kennen. Das ist so das Ziel der Ausbildung, dass ich sage, ich kann x-beliebiges Verhalten herstellen, auch wenn ich es noch nie gemacht habe, ohne Erfahrung damit zu haben, weil ich Wissen über die Hintergründe habe.
Du meintest, es kommen auch Jäger zu euch mit ihren Hunden, finde ich voll spannend. Was kommen da so als Themen auf? Also sind die erstmal total
Hundetraining,
glücklich?
wir sprechen über
Also
Hundetraining.
sind die, ich gehe mal davon aus, dass sie sehr offen sind, sonst würden sie das nicht machen bei euch.
Richtig.
Aber.
Genau, die haben natürlich andere Trainingsherausforderungen. Ne? Die haben auch Hunde, die sehr viel Genetik mitbringen. Die haben sehr komplexe Ziele häufig, die sie erreichen wollen mit ihren Hunden. Also wirklich schwierige Aufgaben, die sie erreichen wollen und sind da auch dankbar für Ideen, Inputs, wie und wo sind meine blinden Flecken, was kann ich anders machen, wie und wo kann ich, wenn ich sage, ich will den Hund nicht mit den üblichen Methoden ausbilden, sondern ich will den vorwiegend über positive Verstärkung ausbilden, wie kann ich dann althergebrachte Rezepte entsprechend umstellen, was muss ich dazu wissen? Und dafür braucht es eben ganz viel, um Dinge anders zu machen, braucht es ganz viel Input und Wissen. Und das ist das, was wir zur Verfügung stellen, egal wo man herkommt, dass wir ganz offen und unvoreingenommen draufschauen und nicht sagen, oh, die und die Szene, die ist aber böse, weil die macht das so oder so, sondern sagen, hier, herzlich willkommen, wie wunderbar, da ist jemand, der offen ist, was dazulernen will und wie können wir dich unterstützen für deine speziellen Fragestellungen, das zu übertragen auf deine Aufgaben mit deinen Hunden.
Ja, finde ich richtig cool, weil eigentlich wird in dem Bereich ja noch viel über Naja, man nutzt halt die Genetik des Hundes, man versucht die Genetik aufzubauen, auszubauen, zu fördern und dann wieder irgendwie in Bahnen zu lenken. Also es ist ja schon eine ganz andere Herangehensweise als das, was man jetzt bei euch lernt. Oder nicht unbedingt.
Also wir berücksichtigen schon auch immer die Genetik des Hundes, was er mitbringt, was heißt, was für ihn intrinsisch verstärkend ist und wo wir extrinsisch verstärken müssen, wollen, können, sollen oder wo wir vielleicht gegen intrinsische Verstärker anarbeiten, wo wir zum Beispiel nicht löschen können, weil wir können, ne, wenn es intrinsisch ist, das Verhalten nicht löschen, auch solche Zusammenhänge zu sehen. Nö, also ich würde sagen, das kommt schon definitiv mit drin vor. Also das fließt mit ein, all dieses Wissen um sowas.
Katja, cool. Vielen herzlichen Dank für den Einblick und für für die kleine Diskussion, die wir jetzt hier führen durften.
Sehr gern.
Sehr cool, was ihr macht. Wir verlinken natürlich gerne noch die Homepage zu euch unter dem Podcast. Und
Da freuen wir uns sehr. Wir machen
ja.
einmal im Jahr starten wir einen neuen Lehrgang. Also jeder Ausbildungsgang dauert 3 Jahre mit 12 Modulen, mit 4 Modulen im Jahr. Es gibt sowohl online als auch offline. Online können sich viele nicht vorstellen. Wir trainieren wirklich auf die Minute genau gleich viel. Jeder kriegt gleich viel Input für sein live stattfindendes Training bei ihm zu Hause. Das ist häufig die Chance für Hunde, die Probleme haben, in einem Seminarsetting zu sein und sich wohlzufühlen. Oder Menschen, die nicht so weit anreisen können, weil sie viele Hunde haben oder pflegebedürftige Menschen zu Hause, was auch immer. Das ist natürlich durch Corona entstanden und ist eine unglaubliche Bereicherung und findet wirklich tatsächlich genau gleich statt wie live. Das Einzige, was man nicht hat, sind die Kaffeepausen gemeinsam an der Kaffeemaschine. Wobei wir auch versuchen, das abzubilden und schon gemeinsam uns zum Pizzaessen abends getroffen haben oder sowas, um auch diese Redezeit online zu haben. Also es geht ganz viel. Und einmal im Jahr gibt es auch immer einen Neustart an einem Standort irgendwo in Deutschland oder Österreich. Und dieses Jahr wird im Mai, weil die Leute aus Norddeutschland so oft sagten, oh, es ist so weit wegzufahren nach Frankfurt oder nach Österreich, im Münsterland. Ich weiß, dass für die Hardcore-Norddeutschen das nicht Norddeutschland ist.
Oh
Und
Gott, ja, der
Frankfurt
echte
gesehen ist
Norden, der echte Norden.
Münsterland, der echte Norden. Also Frankfurt gesehen ist Münster schon relativ weit im Norden. Also dieses Jahr gibt es die Möglichkeit, im Norden, in Anführungsstrichen, im Münsterland anzufangen. Da sind auch noch ein paar Plätze frei. Online ist Stand heute noch einer frei. Und nächstes Jahr gibt es dann wieder einen in Frankfurt und auch wieder einen online. Sie fangen immer im Frühjahr an und gehen dann eben über 3 Jahre als Gruppe gemeinsam durch.
Sehr cool. Ja, es lohnt sich für gute Ausbildung, weite Wege in Kauf zu nehmen. Das ist einfach so. Insofern einfach mal ein bisschen
Ja.
fahren aus dem
Ja,
echten
und man muss
Norden nach
es leisten
Münster.
können, ne? Für die Hunde, für einen selber und so.
Ja,
Deswegen
klar.
bin ich wirklich dankbar, um die Variante mit es auch online anbieten zu können für Menschen, denen es nicht möglich ist.
Super. Katja Frei, vielen herzlichen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Hör mal wieder rein. Das war Waufgeschnappt, der Podcast von Der Hund.